Hallo und herzlich willkommen zu Folge 280 der Unterhahn. Ich bin Raphael und ja, wenn ich so schon anfange, also ich bin heute mal wieder alleine da, was weniger Julius, sondern mein Verschulden ist. Eigentlich wollten wir uns gestern treffen zum Aufnehmen, da ich gestern aber auf der Heimreise vom Festival erst war und als ich dann zu Hause ankam, meine Stimme doch noch sehr angeschlagen war, musste ich das leider absagen und deswegen sitze ich heute hier. Julius ist endlich auch in seinen wohlverdienten Urlaub gestartet, deswegen schöne Zeit. Deswegen wird das Ganze ja heute auch ein bisschen kürzer, wir reden über ein paar Sachen. Ich pick mir ein paar Punkte raus, aber ich glaube über das große Ganze, das große Damoklesschwert deutsche Nationalmannschaft. Im Gesamtheit werden wir dann gemeinsam nochmal reden. Ja, ich habe 5 Tage Festival hinter mir, Stimme ist immer noch, ich glaube, leicht angeschlagen, deswegen wird das jetzt hier auch keine ewige Veranstaltung. Ich freue mich aber erstmal, dass wir wieder hier sitzen. Ich freue mich, dass ich wieder zurück bin. Ich freue mich, Fußball wieder zu gucken. WM ist ja nun in vollen Zügen und ja, also um kurz bei der deutschen Nationalmannschaft zu bleiben, Paraguay hat gezeigt, dass Deutschland kein positiver Ausrutscher war, sondern haben es den Franzosen auch echt schwer gemacht. Auch wenn man, ich sage jetzt mal, die Art und Weise dessen, wie Paraguay das gemacht hat, doch äußerst in Frage stellen kann. Ja, ihr wisst, ich liebe harten Fußball, ich mag es auch mal so, na, die kleine unfaire Ader. Also mal so ein Ellenbogen bei der Ecke oder mal mit dem Fuß auf den Fuß treten, mal so leicht. Bin ich der Letzte, der da groß was dagegen sagt, da drüber meckert. Aber das war schon echt eine Ecke drüber. Vor allem, dass Paraguay, ich glaube, komplett ohne gelbe Karte da aus diesem Spiel rausgeht, ist meiner Meinung nach nicht erklärbar. Also das war eine schiedsrichterische Fehlleistung. Das muss man, glaube ich, einfach so feststellen. Frankreich gewinnt es zum Glück trotzdem. Also ich wollte die Diskussion nicht sehen, wenn es jetzt anders ausgegangen wäre. So sind wir im Achtelfinale drin. Marokko schießt Kanada raus, doch ziemlich deutlich. Mit 3:0 hätte ich so jetzt nicht erwartet. Und für euch, ne, ich sitze wie immer am Montag hier, heute früh, der zweite Gastgeber raus, Mexiko scheidet nach langem, harten Kampf mit 2:3 gegen England aus. Zum Schluss ja in Überzahl gespielt, der Elfmeter, dann sah es lange Zeit spannend aus, also die letzten 20 Minuten fand ich nochmal wirklich, hatte immer so ein Knispern, ne? Also nach der Trinkpause dann die gelben Karten von Jorge Sanchez und Nico O'Reilly und es gibt Ecken für, es war immer so da, ich hätte es den Mexikanern echt gegönnt, ich fand sie echt sympathisch. Und ja, da sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich wirklich sage, ich glaube, England ist mittlerweile mein größter Sympathieträger. Dass ich das mal noch sage, hätte ich auch nicht erwartet. Nein, es sind Tuchel. Es ist vor allem auch Kane, der wieder ein absolut starkes Turnier spielt. Diesmal wieder vom Punkt getroffen. Und wir sehen, die Elfmeter bei dieser WM sind wieder mal nicht so treffsicher. Und ich weiß noch, wir haben zum letzten großen Frauenturnier da, oder zum Damenturnier darüber gesprochen, dass da ja auch viele Elfmeter verschossen wurden. Jetzt haben wir es hier auch. Und scheinbar ist der Druck auf Elfmeterschützen bei einer WM oder bei so einem großen Turnier doch nochmal ein anderer als bei dem Standard-Liga-Wettbewerb die Woche über. Und da muss man sagen, Harry Kane steht da und zeigt da keine Schwächen. Ja, und dann die Norweger hauen Brasilien raus. Auch leistungsgerecht, was Erling Haaland bei dieser WM abliefert. Also ich bin ja sonst einer, der immer sagt, Erling Haaland ist für mich kein Spieler von großen Spielen bis jetzt gewesen. Was er jetzt hier bei dieser WM liefert, ist stark. Und ich glaube, dass das Fernschusstor, ich habe es dann bloß in der Analyse bei Magenta nochmal gesehen. Das ist das zweite Tor. Ja, außerhalb des Strafraums, nahezu aus dem Stand, mit über 120 Sachen das Ding ins Tor geschweißt. also wie hat es die Expertin bei Mankentag gesagt, jedem anderen wäre der Muskel gerissen dabei. Erling Haaland macht das mal eben. So haben wir jetzt also schon auch die ersten Viertelfinalpartien feststehen mit Frankreich gegen Marokko. Geiles Spiel, also freue ich mich wirklich drauf. Und Norwegen gegen England, wo ich echt nicht sagen kann, wer der letzte Favorit ist. Also klar, bei Frankreich-Marokko ist es klar, dass es Frankreich ist. Norwegen-England ist natürlich so ein bisschen das Aufeinandertreffen von Stürmergenerationen, so von diesen klassischen Neunern. Ne? Wir haben Haaland auf der einen Seite und Kane auf der anderen. Da freue ich mich wirklich schon drauf. Das ist ja gleichzeitig auch so ein bisschen der Kampf um die Torjägerkanone. Das führt Haaland aktuell. Also Kane ist ein bisschen abgeschlagen. Er hat 6 Tore und Haaland, Mbappé und Messi 7. Jude Bellingham muss man sagen 4. Dembélé 4. Also es kristallisieren sich da schon zwei Nationen raus, um die es wahrscheinlich gehen wird. Also aktuell sind es spielerisch die stärksten, glaube ich, die Franzosen und die Engländer. Und dann halt ja abhängig von Spanien, was sie leisten, die jetzt mit Portugal und dann USA oder Belgien wahrscheinlich den etwas leichteren Weg ins Halbfinale haben und würden da dann und das Schöne ist, dass England und Frankreich dann erst im Finale aufeinandertreffen würden. Das ist, finde ich, einfach eine mega Geschichte. Ich glaube, das könnte eins der größten Finale seit langem werden. Jetzt nichts gegen Messi und Argentinien 22 gegen Frankreich. Aber wenn man da davor guckt, waren es ja Frankreich und Kroatien. Kroatien mega Dienst, mega gespielt, verdient in diesem Finale gestanden. Aber wenn da Frankreich gegen England steht, dann ist das einfach vom fußballerischen Namen, vom Klang, vom Gefühl her einfach nochmal was richtig Großes. Ja, das ist wie Spanien-Frankreich 2010. Auch Deutschland-Argentinien hatte damals Rang und Namen. Für mich hat das nochmal so ein Kitzel mehr. Und die Argentinier, muss man jetzt auch mal sagen, müssen jetzt erstmal so weit kommen, weil jetzt Ägypten, die bis jetzt auch keinen schlechten Fußball spielen, und dann die Schweiz oder Kolumbien, die beide nicht zu unterschätzen sind. Ich finde vor allem, die Schweiz ist nicht zu unterschätzen. Und ja, wenn ihr jetzt eine Prognose von mir wolltet, Stand jetzt heute, glaube ich, dass das Finale Frankreich gegen England ist. Bin ich mir ziemlich sicher. Und das Spiel um Platz 3 höchstwahrscheinlich Spanien gegen Argentinien oder die Schweiz. Ja, da sagen wir gegen Argentinien oder Ägypten. Eine der kleinen Mannschaften, also einer aus der kleineren Reihe wird da reinrutschen. Deswegen lege ich fest, also Spiel um Platz 3 wird Spanien gegen Ägypten. Ist die kleine Nation, die bis ganz vorne durchstößt. Für die USA wird gegen Belgien Schluss sein, weil Geheimfavorit Belgien ist natürlich immer noch mein Ding. Mal sehen, wie viele Jahre ich das noch sagen kann. Aber ich glaube, die goldene Generation gewinnt gegen die USA, wo jetzt auch natürlich viel, viel Seitenton dabei ist. Ne? Also da gibt es jetzt so diesen großen Nebenschauplatz mit der zurückgenommenen roten Karte. Oder besser gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, pausierte rote Karte für Balogun. Ich weiß, also eine Aussetzung, und gleichzeitig wird auch noch darüber geredet, dass US-Präsident Donald Trump extra nochmal mit FIFA-Präsident Gianni Infantino telefoniert haben soll. Ich verstehe es echt nicht. Also du machst dir doch als FIFA wieder nur selber Diskussion auf. Weißt du, lass die rote Karte stehen. Es wurde schon so viel über rote Karten diese Saison diskutiert. Also dieses Turnier diskutiert. Ob sie gegebenen oder nicht gegebenen sind, es ist völlig egal. Und ich muss dann Bernd Neuendorf vom DFB wirklich zitieren. Es geht um die Integrität des Wettbewerbs und die Glaubwürdigkeit der FIFA. Und wenn es wirklich noch damit zusammenhängt, dass Donald Trump bei Gianni Infantino angerufen hat und die zwei da, was auch immer es für einen Friedenspreis diesmal dafür gibt. Nein, ihr wisst, was ich meine. Dann ist das ein absoluter Skandal, weil erstens hatten, also selbst wenn der US-Präsident mit dem FIFA-Präsident telefoniert und der FIFA-Präsident auch der Meinung ist, ja, nee, das war nicht so ganz richtig, hat das trotzdem, darf es nicht sein, dass sich das so von oben nach unten durchsetzt, dass er entscheiden kann, welcher Spieler gesperrt ist und welcher nicht. Ja, dafür muss es unabhängige Gremien geben, wenn wirklich eine Sperre zu Unrecht ausgesprochen wird. Ja, wenn zum Beispiel wirklich ein Foul, also wenn der Bestrafte eigentlich der Gefaulte ist und man sagt, ey, also Leute, also beim besten Willen, das ist wirklich klar fehl, der VAR hat es nicht gecheckt, ne, also wir haben dieses Kontrollinstrument ja eigentlich in der Hinterhand, dann lasse ich gerne damit mir drüber sprechen, dass es dann ein unabhängiges Kontrollgremium geben sollte, also aus Schiedsrichtern bestehend auf jeden Fall, also was ich mache bei so einem großen Turnier, nehmen die großen fünf, ne, sitzt Colina Rein, Howard Webb, Dennis Aitekin, so, also wirklich Namen, die international schon immer anerkannt waren, und dann sagt, okay, wenn es zu diesem E-Fall kommt, wo man wirklich sagen muss, es war so eklatant falsch, dann setzen wir dieses Gremium da dran und dann sollen die darüber entscheiden. Ich bin aber im Grundsatz auch ein Fan von, der Schiedsrichter auf dem Platz hat recht und auch er kann sich mal irren, denn irren ist menschlich. Dass dazu dann noch der VAR auch noch irrt oder versagt, ist hart, ist bitter, ist aber am Ende auch nur eine Zusammenkunft von unglücklichen Zufällen. Also ich unterstelle da niemanden böse Absicht. Und deswegen ist diese Art und Weise, wird jetzt wieder das ganze Turnier überschatten, wenn die USA heute morgen weiterkommen, dann werden alle sagen, ja, ihr wisst alle, wie die Leute sind. Und es ist einfach nur ein unnötiger Stress, den er bringt. Ich fand geil, was ich jetzt gelesen habe, dass es scheinbar Gerüchte gibt, dass der amerikanische Nationaltrainer überlegt, ihn halt trotzdem nicht einzusetzen. Aber er dann wirklich, also erstens wäre es ein Schuldeingeständnis und es wäre aber auch der Höhepunkt allen Übels und allen Unsinns, sage ich mal. Also ja, es muss dazu eine offizielle Stellungnahme der FIFA geben. Nochmal. Und es gibt sogar einen Live-Blog, aktuell immer noch einen Live-Ticker vom Kicker. Und also Hansi Lorenz, ein fatales Signal für die Sportgerichtsbarkeit. Genau, das ist, also das ist der Vorsitzende des DFB-Sportsgerichts. Ich würde einfach mal kurz zitieren. Zur Causa Balogun sagte er dem Kicker, bei diesem Foul, auch wenn sicher keine Verletzungsabsicht dabei war, nur ein Spielsperre zu geben, ist ein Geschenk. Dies nun auszusetzen, ist ein Skandal, das ist ein fatales Signal für die Sportgerichtsbarkeit in aller Welt. Jeder gesperrte Spieler und sein Verein werden sich nun in Zukunft auf diese Entscheidung berufen. Es wird größter Anstrengung bedürfen, um diese Entwicklung einzufangen. Die FIFA droht allen Verbänden seit Jahren mit Sanktionen, sollten sie das Prinzip der Mindestsperre von einem Spiel missachten. In der Bundesliga hätte Balogun wohl 3 Spiele bekommen, wegen rohen Spiels. Dann hätte man über die Reduzierung auf 2 Spiele diskutieren können, aber das ist nun wirklich skandalös. Und ich bin ehrlich, das Ding unterschreibe ich. Das unterschreibe ich so, wie es ist. Und wir haben jetzt hier ein unnötiges Problem, was keiner gebraucht hätte. Und wie gesagt, also die Entscheidung ist ja nicht mal falsch. Das ist ja das Schlimme. Weißt du? Wir diskutieren bei Messi darum, ob es ja vielleicht gelb oder vielleicht rot ist und ja, und sagen, ja, aber das Trefferbild und jetzt hier, also Leute, also ich find's Quatsch und die FIFA disqualifiziert sich immer weiter irgendwie davon, der Weltsportverband zu sein. Die UEFA zum Beispiel, habe ich jetzt auch gelesen, fängt an zurückzurudern, auch bei allen Regelentscheidungen, die die FIFA so umgesetzt hat, und doch nicht alles ganz so zu übernehmen. Und ja, es ist viel los über die ganzen neuen Regeln und so, würde ich dann gerne auch mit Julius reden, wenn es soweit ist. Wenn wir Richtung Bundesliga gehen, da haben Julius ja jahrelang Erfahrung auf dem Gebiet der Regelhütung und Auslegung hatte. Ja. Und ja, dann aber halt noch, wir müssen kurz darüber reden, über das Thema Julian Nagelsmann. Also, meine erste Meinung ist erstmal, dass es so oder so wahrscheinlich gekommen wäre, dass Julian Nagelsmann nach diesem, also ich habe das feste Gefühl, Julian Nagelsmann wäre nach diesem Turnier nicht mehr Nationaltrainer gewesen. So rein von dem Ganzen, wie das jetzt abgelaufen ist. Wenn wir Weltmeister geworden wären, wäre er abgetreten und hätte gesagt, ich habe alles erreicht, mehr geht nicht. Wenn wir wie jetzt zeitig ausgeschieden sind, muss man ist die Aussage halt, okay, es funktioniert halt nicht, wir sind an dem Punkt, klare Verfehlung der Ziele, schaffen wir nicht. Wenn es so ein Halbfinale gewesen wäre und dann aber Spiel und Platz 3 gewonnen, glaube ich, wäre es dann sowas mit Neuorientierung der Ziele, jemand anders die Möglichkeit geben, diese Mannschaft bis zum Höhepunkt zu treiben. Erster Punkt. Ich möchte bitte auch vom DFB entlassen werden. Also ich glaube, das ganze Team Nagelsmann bekommt 6,6 Millionen Euro. Ich möchte bitte auch vom DFB entlassen werden. Also das sind Unsummen. Das ist wirklich verrückt. Also ich weiß, sein Vertrag wäre ja noch bis zur EM28 gelaufen. Ich glaube, er hatte 15 Millionen Jahresgehalt. Ist natürlich so billiger, als ihn bis dahin durchzubezahlen. Aber das ist einfach eine verrückte Summe, die, finde ich, in keinerlei Verhältnis steht. Dass er das Gehalt in dieser Höhe hat, ja. Aber wir sprechen hier wieder darum, die Nation bei internationalen Turnieren zu vertreten. Deswegen, ich sage, das Gehalt von 15 Millionen kann ich mitleben. Aber wenn es dann so schief gegangen ist, dann noch eine Abfindung in dieser Höhe zu kassieren, finde ich das absolut nicht erklärbar. Vor allem, da er jetzt noch Kosten obendrauf kommen, da er ja höchstwahrscheinlich Jürgen Klopp nachrückt. Aber dazu gleich mehr. Bin ich der Meinung, ist es die richtige Entscheidung? Ja, bin ich. Ich denke, die Person Julian Nagelsmann war mit all dem, was vor der WM, während der WM und danach war ja nicht mehr viel passiert ist, nicht mehr tragbar. Wir waren 2024 zur Europameisterschaft, eine Heim-EM und es lief alles und es waren alle so sympathisch, es fanden alle ihn so sympathisch und alle haben sich gefreut. Und das ist jetzt verpufft. Das ist wirklich einfach verpufft. Das ist weg. Da war nicht mehr viel da. Die Sympathie hatte nachgelassen. Man merkte ja schon nach den beiden Testspielen gegen USA und Finnland, dass da so eine Reibung da war und schon immer so der Name Jürgen Klopp, der zog ja immer wie so ein Damoklesschwert über jede Übertragung. Der, muss man auch ehrlich sagen, nicht geholfen hat zum Teil mit seinen Aussagen, aber ich glaube, das war gar nicht so mit diesem Wink in die Richtung gemeint. Es war einfach, glaube ich, die Rückendeckung nicht gegeben. Also sowohl von Fanseiten als auch einfach von DFB-Seiten. Da waren dann immer so kleine kritische Nagelstiche und das war einfach nicht mehr tragbar. Finde ich schade, ja, irgendwo schon, weil ich glaube, Julian Nagelsmann ist einer der besten jungen Trainer, die es in Fußball-Europa aktuell gibt. Und deswegen gehe ich sehr fest davon aus, dass er spätestens im Winter wieder bei einem Verein und auch bei einem europäischen Top-Verein an der Linie stehen wird. Also da habe ich wenig Zweifel dran. Also wirklich so mindestens die Größe, also europäische Top-Liga, Top-5-Mannschaft. Also da werden wir Julian Nagelsmann über kurz oder lang wiedersehen. Da bin ich mir relativ sicher. Jetzt ist erstmal das große Nichts. Eigentlich. Aber es steht ja scheinbar schon fest, dass Jürgen Klopp jetzt übernimmt. Und an sich finde ich die Entscheidung gut und richtig. Und ich glaube, Jürgen Klopp ist auch ein geeigneter Trainer dafür, er bringt das nötige Charisma mit. Ich glaube, ganz Fußball Deutschland steht hinter der Entscheidung. Jetzt zahlt der DFB zum ersten Mal Ablöse für den Trainer. Das darf man natürlich auch nicht missachten. Dass damit natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Verantwortung einhergibt. Es soll natürlich jetzt aber viel umgebaut werden für Klopp. Er wird sein Trainerteam mitbringen. Er wird Einflüsse bis in den Nachwuchsbereich haben, mit Hannes Wolf, mit dem er früher schon mal zusammengearbeitet hat, soweit ich weiß, dessen Meinung er sehr schätzt. Das sind alles so kleine Stellschrauben, die ihm jetzt an die Hand gegeben werden. Wo ich aber sage, warum hat man das vorher, also zumindest vom Verlauten her, bei Julian Nagelsmann nicht auch gemacht? Warum durfte er sich sowas nicht raussuchen? Er ist ja auch doch schon gestandener Trainer, der Mann ist deutscher Meister. Also das sollte man auf keinen Fall missachten. Und dann warum gibt man jetzt die Möglichkeiten so raus, wenn man es damals ja nicht macht? Okay, man kann jetzt sagen, man hat daraus gelernt, aber vielleicht hätte man auch sagen können, okay, wir haben jetzt festgestellt, so funktioniert es nicht, wir geben ihm jetzt erst die Befugnisse und wenn es dann nicht läuft, bauen wir um. Klar, kostspieliger, größer, aber bei der Abfindung weiß ich nicht, ob man sich die 2 Jahre nehmen hätte können oder auch sollen. Und die 2 Jahre bis zur EM 28, da wird auch Jürgen Klopp nicht bis ins NLZ tiefgreifend was umbauen können. Und auch die Mannschaft des DFBs wird sich nicht tiefgründig umbauen. Da werden 2, 3 rausfallen, da werden 2, 3, 4 neue dazukommen. Na klar, Manuel Neuer fällt auf jeden Fall weg. Wer wird dann Torhüter? Ich gehe fast von Jonas Urbich aus, weil ich glaube zwar auch, wenn Marc-André Ter Stegen dem Vernehmen nach zu Ajax Amsterdam, also doch auch wieder zu einem großen Verein wechselt, dass das Tischtuch höchstwahrscheinlich durchschnitten sein wird. Und dann steht ja da schon der Junge bereit. Er war ja jetzt schon mit dabei, er hat das Ganze kennenlernen dürfen. Ich glaube, der Schritt ist eigentlich unumgänglich, außer es passiert Gröberes und da werden maximal 2, 3 junge Spieler dazukommen. Ne? Leonard Karl wird ja über kurz oder lang zurückkommen. Wir werden da jetzt keinen Umbruch Nationalmannschaft sehen. Das wäre, ja, ich würde fast sagen, das wäre idiotisch zu glauben. Und deswegen muss man dem Ganzen jetzt auch Zeit geben und halt nicht bloß bis 28. Mindestens bis 2:30. Und wenn nicht gar noch ein bisschen länger. Also ich würde gerade aktuell so einem tiefgründigen Umbau müsste man meiner Meinung nach bis zur vollständigen Bewertung und Analyse der Sache bis zur EM 32 Zeit geben. Dann hast du deinen Umbruch im Kader durch. Ne? Das sind jetzt 6 Jahre Zeit bis dahin. Dann hast du wirklich eine Durchmengung vom Kader. Da wären noch 2, 3, 4 Mann da sein, die jetzt noch mit dabei sind. Musiala, Karl, die werden auf jeden Fall da noch da sind. Nathaniel Brown, der zu den Bayern geht. Das sind so Grundpfeiler, die wirst du dann noch haben. Aber Kimmich wird da nicht mehr da sein. Bei Havertz, will ich meine Hand jetzt nicht für ins Feuer legen. Goretzka ist dann weg. Wahrscheinlich Toni Rüdiger ist ja nicht mehr da. Bei einem Jonathan Tah weiß man es auch nicht. Frank Baumann. Ja, genau. Frank Baumann. Ein Oliver Baumann ist dann nicht mehr da. Das ist noch lange hin. Und dann hast du aber wirklich, wenn du bis in die tiefsten Schichten deine Entwicklung neuer Deutscher, die Neuentwicklung deutscher Nationalmannschaft wirklich vom Nachwuchsleistungszentrum nach oben durchziehen willst, dann können wir ab 32 mal reden, ob das Erfolg hatte oder nicht. Aber vorher brauchen wir darüber nicht reden. Freue ich mich auf Jürgen Klopp? Ja. Finde ich es richtig? Ist wahrscheinlich. Hätte ich andere Namen gehabt? Ja, auch. Hätte mir zum Beispiel auch einen Christian Streich gut vorstellen können, ne? Der dann noch mehr über diese menschliche Komponente kommt. Das ist ja das, was wir vor allem, auch wenn Paraguay das über eine Tretermentalität gemacht hat oder die Kapverden, dass dieses Menschliche bei so einem großen Turnier vielleicht doch viel mehr, also das Zwischenmenschliche, viel mehr ausmachen kann als ein taktischer Aufbau über viele, viele Jahre. Klar, Frankreich zeigt, was das für Erträge bringen kann. Aber man sollte diese Komponente nicht missachten. Ich glaube, die hat uns dieses Turnier komplett gefehlt. Jürgen Klopp bringt auch eine super menschliche Perspektive und Persönlichkeit mit. Das ist da sehe ich gar keinen Zweifel. Aber Christian Streich hätte ich mir auch gut vorstellen können für so einen. Also ich gehe jetzt davon aus, Jürgen Klopp ist die langfristige Variante, aber für so einen zwischenfristlichen Umbau, für die Übergangsphase, bis sich alles gesettelt hat, hätte ich mir zum Beispiel auch Christian Streich gut vorstellen können. Pep Guardiola hätte ich auch genommen. Nee, Spaß. Der wird jetzt als nächstes Spanien-Trainer und dann sehen wir Kloppo und Pepe endlich wieder zusammen an der Seitenlinie. Dinge, die ich mir wünschen würde. Und Oli Glas, na gut, der war jetzt scheinbar schon in fortgeschrittenen Gesprächen mit Nottingham. Ich glaube, vor uns kam auch die offizielle Verkündung. Aber es gibt nicht immer nur Schwarz und Weiß. Es gibt nicht den einen Namen, auf dem auf dem Transfermarkt, der die ideale Lösung gewesen wäre. Und ich glaube, es gibt auch nie die eine ideale Lösung. Ich glaube, Jürgen Klopp ist jetzt die richtige Lösung für wahrscheinlich den Anspruch des DFBs, da auch wieder jemanden zu haben, der einfach international vollkommen erfolgreich war. Ich glaube, das ist auch der erste Nationaltrainer, dem ich dieses Prädikat des bereits Weltklasse erfahrener Top-Trainer anhängen würde. Weil wenn wir die Liste der Nationaltrainer zurückgehen, ist da eigentlich ja nie der ganz große, also aus moderner Sicht, okay. Wir haben jetzt also Jürgen Klopp, der ja wirklich alles gewonnen hat, über viele Jahre erfolgreich. Julian Nagelsmann, gut, Meister gewesen mit den Bayern, in Leipzig erfolgreich, in Hoffenheim erfolgreich, aber nö, das ist so. Davor Hansi Flick, ja, das klingt jetzt ganz hart, der Vergleich. Hansi Flick hatte eine gute Zeit bei den Bayern, war erfolgreich und das war sein eines Ding. Jürgen Klopp war erfolgreich in Dortmund, war erfolgreich in Liverpool über eine Dekade. Ist was anderes, meiner Meinung nach. So, Joachim Löw, brauchen wir nicht drüber reden. Das war zwar anständig, war in Karlsruhe Trainer, in Österreich, also bei Austria Wien und bei Tirol Innsbruck, war bei Fener, war in Stuttgart Trainer, aber nicht vergleichbar. Jürgen Klinsmann, zu dem Zeitpunkt ja auch noch relativ jung, als er Deutschland trainiert hat. Ich glaube, es war sogar seine erste Trainerstation. Ja, war seine erste Trainerstation. Brauchen wir nicht drüber reden. Rudi Völler war vor vor Klinsmann, einen kurzen Hänger auf der Platte gehabt, hatte davor auch noch keine Station gehabt. Also, davor Erich Ribbeck, ja, der war bei den Bayern aber auch nicht erfolgreich, bei Leverkusen, ja, weiß ich nicht. Berti Vogt davor, der war ein deutsches Eigengewächs, ne? Also U21, U20 und dann halt Nationalmannschaft. Franz Beckenbauer davor natürlich vom Namen her riesig. Aber davor auch als Trainer, ne, nicht vorhanden gewesen. Deswegen also, ich glaube, ihr versteht alle, worauf ich hinaus will. Ich glaube, der Einzige, der wirklich vor... Ja, also ich glaube, es gibt keinen, der davor richtig was gezeigt hat. Also ich gehe die restlichen Namen jetzt mal durch, aber da kann ich es halt nicht mehr beurteilen. Vor Franz Beckenbauer war es Jupp Derwal, davor Helmut Schön, davor Sepp Herberger und davor Otto Nerz. Und die haben auch alle davor nicht das trainiert, aber ich glaube, das kann man dann auch schon nicht mehr vergleichen mit dem aktuellen Standards, die an einen Trainer angelegt werden. Und ich glaube, das ist jetzt ein neuer Weg für den DFB. Und ich bin gespannt. Ich wünsche dem Ganzen, dass es klappt. Ich gehe auch davon aus, dass wir damit Erfolg haben werden. Ich hoffe einfach bloß, dass der DFB dem Ganzen Zeit gibt und wir nicht 28 nach der Europameisterschaft schon ein endgültiges Fazit ziehen werden. Oder gar nach zwei Testspielen. Das wird nicht funktionieren. Und so wünsche ich mir Geduld. Ja, und aber wieder Spaß mit der Nationalmannschaft. Wenn ich an die EM, die Heim-EM zurückdenke, was haben wir alle geschwärmt und der Nagelsmann und der nimmt die Leute endlich wieder mit und es wirkt so bodenständig und nah. Da würde ich gern wieder hin. Und ich glaube, Jürgen Klopp kann das schaffen. Ja, da sind wir jetzt bei der Halbstundenmarke angekommen und mir bleibt nicht viel mehr übrig, aus zu sagen Danke. Wie immer, wir sind jetzt 280 Folgen hier dabei. Ich bedanke mich auch einfach mal hier mal wieder bei Julius, dass er das immer noch mit mir macht. Finde ich eine klasse Sache. Ich habe immer noch Spaß dran. Und bedanke mich bei euch, dass ihr das immer noch so unterstützt, hört, teilt und ja mit euch tragt. Ne? Ihr seid ein Teil des Ganzen. Und deswegen danke und danke fürs Zuhören heute wieder an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich sage tschüss, bis die Tage.